wollten sie uns verprügeln.
Oh.
Ja. Und da flogen die Gläser, Biergläser, leere Biergläser an meinem Kopf vorbei und die Scherben dann. Und aber statt dass wir aufhören, heute würde man aufhören, wir wollten es immer beweisen. Also die Jungs durften nicht auf dem Mädchenflur. Das war ein bisschen wie im Kloster, ne? Und dann war Nachtruhe um 10, dann kamen diese Erzieher. Manchmal haben wir dann noch ein bisschen länger rumgekaspert. Aber streng waren auch diese Übstunden, also bis abends war es eingeteilt, mussten wir üben. Und wehe dem, das erzähle ich immer gerne, man hat dann den Blues gespielt, das war verboten. Da müssen ja wohl Eltern sich beschwert haben, denn anders als an der Tür gelauscht hat keiner. Ne? Und dann musste ich zur stellvertretenden Direktorin, da hieß es ja, soll ich mal vorsprechen, die saß in ihrem Zimmer und die war auch Parteisekretärin und fragte Lieselotte, was ist denn das für ein Lied und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, das ist auf einer Amiga-Schallplatte. Damals wie heute, ne? Dass man immer, ja, wie schaffst du das als Mutter hin und her? Ne?
Es wird kein Mann gefragt.
Nee, ne, aber in Ostdeutschland war es selbstverständlich, dass das wir halt berufstätig waren, kein Thema eigentlich. Aber das Sonderproblem war halt, dass ich weg war als Mutter. Das war der Dreh- und Angelpunkt des Themas und mein damaliger, der Vater, ne, Ehemann auch. Wo bleibt euer Kind? Und das war sehr schwer für mich.
Sie ist deutschlandweit vor allem bekannt als quirlige und gut gelaunte Teilnehmerin und Sechstplatzierte der 17. Staffel Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum, die vor 3 Jahren bei ProSieben lief. Mein heutiger Gast ist Lieselotte Reznicek. Meine Hörerinnen und Hörern und auch ich kennen sie aber schon seit 1982. Liese wurde zur Keyboarderin und Frontfrau der einzigen reinen professionellen Frauenband der DDR, die Mitte der 80er Jahre erfolgreiche 150 Konzerte im Jahr gab. Dabei kam Lieselotte aus der klassischen Musik und wurde als 17-Jährige mit dem Johann Sebastian Bach-Preis als beste Pianistin ausgezeichnet. Wir sprechen darüber, wie sie als Kind im Musikinternat lebte und welche Musik dort verboten war, wie sie den Beruf als Musiklehrerin, ihr Muttersein und die Band unter einen Hut bekommen hat und wann sie sich auch mal als Rabenmutter fühlte. Mona Lise hatten Riesenchancen. Annette Humpe wollte sie zu DDR-Zeiten produzieren, Udo Lindenberg als Vorband mit auf seine BRD-Tournee nehmen. Die DDR-Führung verhinderte beides. Mitte der 80er wurde aus der reinen Frauenband eine gemischte. Liese trug nun knallpinke Haare, ein ungewöhnliches Mittel aus der Apotheke musste dafür herhalten. Aber auch Schicksalsschläge hatte die neu formierte Band zu verkraften. Gitarrist Peter Schäffler verstarb mit nur 33 Jahren. Warum Liese schon vor dem Mauerfall aus der Band ausstieg und wie hart es war, von der Glamour-Welt des Rock'n'Roll als Lehrerin in den Schuldienst zurückzukehren, all das erfahrt ihr jetzt. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du mir gerne einen virtuellen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Lieselotte Reznicek bei mir im Born in the GDR Podcast. Viel Spaß dabei. Ja, das sage ich herzlich willkommen, Lieselotte. Schön, dass du endlich da bist.
Ja, Antje, ich bin ehrlich. Ich habe ja mit der Vergangenheit und muss nicht so viel am Hut, aber ich bin so angenommen überrascht über dich persönlich. Du bist so eine zauberhafte Frau.
Danke.
Ich freue mich, hier zu sein.
Danke. Ich freue mich, dass es klappt. Ja, du, den meisten bist du ja bekannt als die quirlige Teilnehmerin und Sechstplatzierte von der 17. Staffel Germany's Next Topmodel von vor 3 Jahren. Meine Hörerinnen und Hörer kennen dich aber viel länger, nämlich als Frontfrau von Mona Lise, die erste und einzige reine Frauenband DDR, die sich 1982 gegründet hat. Ihr hattet am Anfang 3 Bandmitglieder, Tina Povileit, Antje Wittösch und Manuela Rehberg. Dann bist du dazugestoßen. Die anderen 3 hatten schon mal an der Band gespielt. Wie seid ihr eigentlich damals zusammengekommen?
Ja, ganz kurz nochmal auf deinen Einstieg einzugehen. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich heute auf der Straße gehe, werden Selfies gemacht, ne? Man kennt mich dann als Lieselotte, ne? Und mit Mona Lisa, das ist so lange her, zumal ich, da kommen wir nachher noch dazu, 89, die Musik, war ich nicht mehr auf Tour, dann habe ich das an den Nagel gehängt. Und Mona Lisa, ob mich da noch jemand kennt, ich weiß es nicht. Natürlich. Lange her, 40 Jahre her.
Also ich weiß noch, als du da bei Germany's Next Topmodel aufgetaucht bist, da habe ich gedacht, yes, also das, ich fand es so toll, weil man hat ja wirklich tatsächlich lange von dir nichts gesehen und gehört. Ich glaube, einmal warst du in so einem MDR-Beitrag, wo es auch sozusagen um die Band ging. Und hat mich dann total gefreut, weil ich natürlich damals schon gedacht habe, ne, du weißt, in den Magazinen der DDR, also Melodie und Rhythmus oder Neues Leben, das war ja das Einzige, was es so an bunten Sachen für die Jugendlichen gab, da gab es ja eigentlich gar nicht so viel Persönliches zu erfahren von den Bands, die man toll fand. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, die Fragen muss ich alle diese Leute mal stellen. Und siehst du, jetzt ist es soweit. Also, wie seid ihr damals zusammengekommen?
Tina ist, kann man so sagen, die Gründerin. Die hatte schon eine Frauenband, eine Amateurfrauenband ohne eigene Songs, covermäßig. Und der Manager von Pankow, der lebt nun heute, mein Gott, man muss ja mal fragen, lebt er noch?
Aber ist am 12. November gestorben.
Tatsächlich?
Vor ein paar Tagen hat das Jürgen Ehle gepostet. Ja, der ist am 12. November.
Siehste.
Also da ist es gepostet worden. Ich nehme mal an, das war dann auch der Todestag.
Also siehste, Antje, ich kann auch morgen tot sein. Das ist ganz clever. Geigenhumor, dass du schnell uns alle noch hier mal interviewst. Bisschen Klatsch und Tratsch.
Na, ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass noch mehr meine Gäste versterben. Also das einmal reicht, muss ich sagen.
Aber irgendwann ist das eine Rarität.
Wir denken nicht dran.
Job. Ja, und der
Schubi, man kannte ihn. Ja. Also ich kannte ihn auch von Pankow, genau. Der Manager, sehr netter Typ, immer freundlich, ne?
Ja, und die suchten eine Pianistin, nun kam ich von der Klassik und habe gedacht, Mensch, mein Gott, da kannst du dazulernen, ne? Denn das ist eine andere Stilistik und das werde ich nie vergessen. Dann war das heute, würde man sagen, Casting. Tina und die anderen beiden Damen, die saßen da. So, Lieselotte, nun zeig mal, was du kannst. Ne? Mhm. Da musste ich mich beweisen. Und als Klassiker bist du das ja nicht gewohnt ohne Noten. Das ist eine ganz andere Stilistik und auch rhythmisch, Synkopen. Und ich musste dann ohne Noten, habe ich mir so die Quattro rausgehört, was die keine Noten können, die anderen drei, nur so machen. Und da dachte ich, da kannst du dazulernen, das machst du jetzt mal. Und da habe ich da brav vorgespielt und dann haben die drei anderen, nehmen wir dich, ne? Mhm. So war das.
Naja, du warst ja auch sehr, also und bist es ja heute noch, bist super attraktiv. Also ich meine, hast ja alles mitgebracht, was so eine Frontfrau braucht, muss man ganz klar sagen.
Antje, Frontfrau war ich nicht.
Nee, siehst du dich nicht so?
Ich war Keyboarderin. Mhm. Und dann wurde die Frontfrau gesucht.
Ja.
Und das war ein Theater. Also, nee, da war ja eine typisch Sänger, das hast du ja in der Klassik, wie bei den in der Popmusik und Schlagerwelt hin und her, diese Eitelkeiten. Also die Sänger denken ja immer, sie sind was Besonderes. Ne?
Und soll es den einen oder anderen geben.
Diese Eitelkeiten, ja. Und dann kamen, da haben wir verschiedene Sängerinnen getestet und huch und hach. Und irgendwie sagten dann irgendwann, weißt du was, Lieselotte, jetzt singst du, fertig, ist doch egal. Und ich hatte ja nie eine Ausbildung als Sänger. Ne? Und da ich schon immer gern gesungen habe, Franz Schubert Lieder, ich musste immer die klassischen Opernsängerinnen begleiten. Und ich habe dann immer heimlich Franz Schubert selber gesungen. Ja, also diese Naivität hast du nur, wenn du jung bist. Ne? Mhm. Um Gottes Willen, heute würdest du sagen, du hast das nicht studiert, du kannst das nicht. Aber wenn du jung bist, da stellst du dich hin und
machst
es los.
Und machst es einfach, ne? Genau. Ja. Was waren denn eigentlich so eure, also wenn es ja in der DDR sozusagen keine Vorbilder gab, ne, an Frauenbands und Rock-Pop-Stimmen und so weiter, was waren denn da so international deine Vorbilder oder eure in der Zeit? Wen fandet ihr gut?
Ich sag mal so, ich bin da ehrlich, Antje, der Blick Frauenband, na klar war ich mir dessen bewusst und die anderen vielleicht auch, dass wir was Besonderes waren. weil es eben einen Haufen Sängerinnen gibt und gab, aber findet man eine Schlagzeugerin, die halbwegs spielen kann, ne? Oder eine Gitarristin und so weiter. Insofern wusste man schon, dass wir eine Rarität waren. Aber für mich war es auch einfach, ich wollte nicht unbedingt in eine Frauenband, mir ging es immer um die Musik, ne? Und das war eine Chance, da bin ich ehrlich, da gebe ich zu, habe ich gedacht, na ja, dann sind es eben halt bloß Frauen, sag ich mal. Naja, also ich, das war jetzt nicht so irgendwas Feministisches oder so.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden, aber es war ja so ein Alleinstellungsmerkmal. Wahrscheinlich seid ihr auch ganz gut gebucht worden deswegen.
Wir wurden irre gebucht. Es war eigentlich egal, was wir bei der Armee dann gespielt haben. Hauptsache der kurze Rock.
Und ich sag mal, die Klamotten, ich habe jetzt in der Vorbereitung für das Gespräch, habe ich mir nochmal alles, was das Internet so hergibt, angeschaut. Also ich sag mal, die Sachen, die du anhattest, die kannst du heute alle tragen und wärst top im Trend, ne? Also das ist Wahnsinn. Ja, so Leoparden und einen kurzen, so ein Lackleder, Minirock und so weiter, was du alles hattest, ne? Also,
na ja, weißt
du, war schon toll.
Ich weiß es nicht, aber Antje, auf alle Fälle war es nicht einfach, weil wir es uns nicht kaufen konnten. Ich habe selber genäht, das konnten wir halt alle damals. Und wir hatten damals ein großes Glück, da gab es doch die Sibylle.
Ja.
Diese Modezeitung. Und die haben für uns mal was geschneidert. Ja. Extra, ich glaube, da waren wir auch in der Sibylle, weiß ich nicht mehr. Das war dieses Getigerte und hin und her. Da waren wir sowas von glücklich.
Na, natürlich, also ich meine, und das war ja dann auch wiederum für uns Vorbild, ne? Als Teenager. Ihr wart ja dann, keine Ahnung, so 10 Jahre plus minus älter und so. Und das war natürlich immer was, wo man hingeschaut hat, ne? Also das ist ja ganz klar. 1984 hast du in dieser Kinobox, das lief im Kino vor dem Hauptfilm, wie so eine Art Magazinbeitrag, da hast du gesagt, dass als Frauenband muss man doppelt so gut sein, ehe man ernst genommen wird. In welchen Situationen, kann sich noch erinnern, wurdet ihr nicht so ernst genommen? Und wer hat euch dann den Rücken gestärkt?
Also wir wurden überhaupt nicht ernst genommen. ich meine, ich persönlich war mir schon dessen bewusst, dass es eben ein Hingucker war. Das war 50% und vor allem die Texte waren ja nur nicht so tiefgründig. Ich war ja auch jung und da wäre das auch aus an Haaren herbeigezogen gewesen, wenn ich da irgendwie in die Politik gegangen wäre, was mir heute ein großes Anliegen ist, ne? Und wir haben ja nicht, darauf habe ich Wert gelegt, keine fremden Texte oder uns was in den Mund legen lassen. Das wollte ich noch nie.
Du hast alles geschrieben?
Ja. Alle Texte mit der Musik, da haben dann nachher später bei der gemischten Band, wurde mir da auch zugearbeitet. Mhm.
Ja, also ich finde, die Songs kann man heute noch spielen und ich höre das auch noch.
Ach Quatsch.
Ja, na, natürlich. Ich finde das großartig. Kannst du dich noch an euren ersten Auftritt erinnern?
Nein.
Nein?
Nein.
Genau. Kannst du dich denn noch an ein besonderes Ereignis von euren Live-Auftritten erinnern?
Ja, also ich erinnere mich besonders an die brenzlichen Auftritte.
Ja.
Die mich das fürchten gelernt haben.
Was ist da passiert?
Das war einmal, da brannte es auf der Bühne. Ja, da habe ich gedacht, mein Gott, die machen aber heute mächtig Nebel hier, unsere Rodis. Und dann habe ich keine Luft mehr gekriegt beim Singen, habe mich umgedreht. Da hätte fast das Schlagzeug gebrannt. Ja. Und der
weißt du noch, wo das war?
Wo das war, weiß ich nicht mehr. Aber der Bühnenrodi, der hat vor sich hingeträumt. Und das werde ich nie vergessen. Und da habe ich nämlich meine Jacke, war es meine Jacke wahrscheinlich, die habe ich ja immer so showmäßig mal von mir weggeschmissen, ausgezogen, auf so eine Lampe geschmissen. Und dann schmorte das los. Und diese Lampe war neben dem Schlagzeug von der Tina. Und Tina hat immer
weitergespielt.
Ja, wir wollten immer Profis sein, anstatt dass wir aufgehört hätten, würde man heute machen. Ne?
Und das Publikum hat nicht irgendwie Zeichen?
Die dachten, das hört zur Show. Ist jetzt das ordentlich
so,
Feuer.
So Rock'n'Roll hier, da brennt das Schlagzeug.
Pyrotechnik. Und wir wollten es eben immer beweisen, ne? Und haben und die hat immer Mundbewegung zum es brennt. Irgendwann hat der es gemerkt, aber das war kritisch. Das war das eine.
Und gab es auch besondere positive Ereignisse oder andere noch?
Ja, dann gab es noch ein gruseliges. Da wollten sie uns verprügeln.
Oh.
Ja. Und da flogen die Gläser, Biergläser, leere Biergläser an meinem Kopf vorbei und die scherben dann. Und aber statt dass wir aufhören, heute würde man aufhören, wir wollten es immer beweisen. Also im Blödsinn, als Frauenband.
Aber die Show must go on, sagt man ja auch, ne? Also man.
Ja, also so.
Aber irgendwie, was war da aus? Also warum seid ihr da so in Ungnade gefallen?
Die wollten Krawall. Wo war denn das? War das Karl-Marx-Stadt? Ich weiß es nicht. Und dann stellten sich die Fans vor die Bühne und haben uns da verteidigt und wir sind hinten durchs Fenster raus. Ja. Und dann haben wir gehört, dass die vorher die Pudis fertig gemacht haben. Also die wollten da einfach nur Krawall. Mhm. Also das galt jetzt nicht uns persönlich.
Ja, manchmal war das ja auch so, ne, dass das so ein bisschen zum Anlass genommen wurde, wenn irgendwo mal was los war.
Ja.
Dass man da seinen Frust rausgelassen hat. Das hatte natürlich wahrscheinlich gar nichts mit euch persönlich zu tun.
Hat es eigentlich gar nicht, aber das merkt man sich eben, ne?
Ja, na klar.
Ja, ja.
Natürlich, weil das war ein Schock.
Das war schon, da hatten wir ein bisschen Schiss um unser Leben. Ja.
Du hast ja, wie wir schon gesagt haben, die Songs geschrieben und getextet. Die haben ja gut zu Teenager-Mädchen, also wie mir damals, eben auch gut gepasst. Die haben ja auch viel den Umgang mit Jungs thematisiert und so weiter. Du warst aber zu dieser Zeit selbst schon Mutter und hast auch noch als Musiklehrerin beruflich gearbeitet und hast auch eben klassische Konzertabende gegeben. Wie hast du das eigentlich alles unter einen Hut bekommen?
Also das klassisches Konzert habe ich noch, da war ich 21, gegeben, ne? Und da war ich noch nicht in der Band. Und war Lehrerin an einer normalen Schule. Eigentlich bin ich eine ausgebildete Klavierlehrerin. Ich habe klassisch Klavier studiert, habe Zusatzstudium gemacht, damit ich an die Schule gehen durfte. Ja, und als es dann losging mit der Band, war ich parallel noch an der Schule. Hatte die Doppelbelastung, auch wenn man jung ist, empfindet man das nicht als Belastung. Aber dann lief es mit der Band tatsächlich, wir hatten 150 Konzerte im Jahr, so, dass ich aus der Volksbildung raus wollte. Und das war sehr schwer, weil Musiklehrer sind heute wie damals sowas von knapp. Aber man hat mich rausgehen lassen, die haben es verstanden. Es war sehr, sehr, sehr süß.
In einem Stopprock-Interview, was ich auch in der Vorbereitung nochmal gesehen habe, da muss man sich das Setting so vorstellen, du warst dabei, dein Sohn Sebastian, genannt Basti, am Klavier und dann gab es auch noch eine Angelika.
Ja.
Genau. Und die hat dir bei der Kinderbetreuung geholfen. Hast du noch Erinnerungen, wie dieses Interview zustande kam? Weil ich fand es ja wirklich ein bisschen schräg, dass du da erklären musstest, wie du das als Frau jetzt hier alles unter einen Hut kriegst. Das ist doch eigentlich verrückt, wenn man sich das heute überlegt, oder?
Naja, das ist ja damals wie heute, ne? Dass man immer, ja, wie schaffst du das als Mutter hin und her? Ne?
Es wird kein Mann gefragt.
Nee, aber in Ostdeutschland war es selbstverständlich, dass das wir halt berufstätig waren, kein Thema eigentlich. Aber das Sonderproblem war halt, dass ich weg war als Mutter. Das war der Dreh- und Angelpunkt des Themas und mein damaliger, der Vater, ne, Ehemann auch. Wo bleibt euer Kind? Und das war sehr schwer für mich. Das waren zum Glück immer nur 2-3 Tage. Und da hatten wir dann also die Angelika, das war auch eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin, die ihn dann mit in die Schule genommen hat. Das war, ja, da kam ich mir immer wie eine Rabenmutter vor.
Ja, genau, aber ich sag mal, durch solche Momente, also wie dieses Fernsehinterview, wird das ja eigentlich noch forciert. Weil ich habe mir so gedacht, als ich das gesehen habe, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo man diesen vielbeschworenen Feminismus, den es ja in der DDR viel weiter als im Westen gab, wo der aber seine Grenzen hatte. Weil letzten Endes, das hätte jetzt auch eine Sängerin von einer Westband gefragt werden können. Sie haben ja einen Sohn, wie machen Sie das denn, dass Sie auf Tour gehen?
Ja.
Ich meine, das würde man nicht einen Frontmann von einer Band fragen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich fand so, da kann man noch sehen, dass eben Feminismus ja und viel Gleichberechtigung, aber es hatte eben doch auch in der DDR seine Grenzen.
Ja, die Rollenverteilung, ne?
Die war schon
ja
klar.
Ja, ja. Ja, das ist dann am Ende doch so, wa?
Ja.
Mutti bleibt Mutti.
Ja, ja, oder? Ne, also, oder wie ich es auch sage, bei meinen Eltern, ne, also meine Mutter hat natürlich auch Vollzeit gearbeitet, hatte zwei Kinder und natürlich hat mein Vater auch erwartet, dass am Sonntag noch ein selbstgebackener Kuchen auf dem Tisch steht und der Sonntagsbraten. Und das war das Ding von meiner Mutter. Also so. Das war noch obendrauf.
Und so ist es heute auch noch. Ja. Wobei manche junge Frauen können gar keinen Kuchen mehr backen. Die kaufen dann alles, ne?
Naja. Ja, gibt aber auch die ganz viel backen, glaube ich.
Ja, ja.
Du warst ja sicherlich eine tolle Lehrerin. Ich habe gelesen, du hast mit deinen Schülern zum Beispiel auch Songs von Udo Lindenberg gesungen. Was hatte das für Konsequenzen?
Ja, also das erzähle ich auch immer wieder mal, weil das so krass so zeigt, wie es halt war. Ne? Und das Friedenslied von Udo Lindenberg, mein Gott, das ist doch heute so aktuell wie immer. Und dann musste ich zur Parteisekretärin vorsprechen.
Musstest du da in eine andere, ja, also zur Partei hingehen oder kamen die in die Schule oder wie muss man sich das vorstellen?
Also musst du dir so vorstellen, also ich habe dieses Friedenslied. Wozu sind denn dann Kriege da? Ne? Und da müssen ja wohl Eltern sich beschwert haben, denn anders, als an der Tür gelauscht hat keiner. So, ne? Und dann musste ich zur stellvertretenden Direktorin, da hieß es ja, soll ich mal vorsprechen, die saß in ihrem Zimmer und die war auch Parteisekretärin und fragte Lieselotte, was ist denn das für ein Lied und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, das ist auf einer Amiga-Schallplatte.
Sehr clever.
Und da schwenkte sie um und dann war es in Ordnung. Hm. Wenn das nicht auf der Amiga-Schallplatte vertrieben worden wäre damals, dann wär sie wahrscheinlich sehr unsicher gewesen. Hm. Ne?
Da hast du dich aber sehr gut darauf vorbereitet, ne? Na, oder?
Clever. Eigentlich nicht, weil ich nicht wusste, was sie wollte. Aber, ja.
Ja. Aber war das in der Schule so der einzige Berührungspunkt, wo du mal angeeckt bist als Lehrerin?
Also ich war ja nie in einer Partei, aber wir hatten ja schon immer diese, wir sagten immer so Rotlichtbestrahlung, einmal die Woche. Das hat mich immer so ein bisschen belastet. Ich habe da eigentlich von Anfang an immer so, wenn irgendein Problem war, meine Meinung gesagt und habe ja, also ich will mich nicht hinstellen wie so einige, wo ich immer so denke, so Wendehälse, die dann auf einmal so, ach, sie waren ja schon immer hier Verteidiger, was weiß ich, und kritisch und was weiß ich, vorher waren sie.
Wer kennt sie nicht?
Ich war ja dann auch nach der Wende an einer ehemaligen Ostschule und plötzlich waren sie alle anders drauf. Bis auf eine, die blieb dann in der PDS. Da dachte ich, naja, die ist ehrlich, die steht dazu. Ja, also ich habe schon irgendwie immer gedacht, der Sozialismus ist ja von der Idee her eine gute Sache. Und ich war da jetzt nicht eine, die da nun sonst wie sich aus dem Fenster gehängt hätte. Manche Sachen habe ich einfach nicht mitgemacht oder habe gesagt, nein. So, Witz in der Partei habe ich gesagt, nein. So.
Ja, man konnte auch manchmal Nein sagen.
Ja, das könnte man. Also,
nicht an jedem Punkt wahrscheinlich, aber...
Mir ist da eigentlich jetzt nichts passiert, ein Nachteil.
Okay. Wie haben das deine Lehrerkollegen oder auch die Schulleitung aufgenommen, wenn du dann im DDR-Fernsehen mit Mona Lisa aufgetreten bist oder wie gesagt, du im Interview warst? Wie war das für die? Also haben die das dir zurückgespielt? Kamen die vielleicht auch mal zum Konzert?
Jetzt zu Ostzeiten.
Genau.
Das war eine ganz kurze Zeit zu Ostzeiten, wo das parallel lief. Und ich habe da kein Wind um mich gemacht. Ich glaube, so war ich noch nie. Und nach der Wende wussten das die meisten gar nicht, die Schüler. Und ich habe auch nicht drüber erzählt. Da musste ich einfach eine bodenständige Lehrerin sein und mich beweisen, dass ich einen guten Unterricht mache und Punkt. Klar gab es da ein paar Ostkollegen, die das noch wussten, aber das war kein Thema. Also ich bekam das gleiche Geld, ich hatte das gleiche zu leisten. Und
du warst ja auch noch nie so ein Mittelpunktmensch, ne?
Nee, gar nicht so, ne? Und da musste ich einfach arbeiten.
Mhm. Ja. Also an welchem Punkt hattest du das Gefühl, dass du dich auf eine Sache konzentrieren musst? Also die Band. Und dann, dass du nicht mehr Musiklehrerin sein kannst.
Ja, das war ziemlich, ich weiß es nicht mehr, vielleicht lief das ein Jahr parallel. Vielleicht war das schon 83, wo ich dann nur noch mit der Band unterwegs war.
Mhm. Deinem Sohn zuliebe dann in dem Fall? Dass du mehr Zeit hast.
Ja, und auch mir zuliebe und der Band zuliebe. Und,
ja, natürlich.
Meinem Sohn zuliebe, ja.
Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen. Also du hast klassisches Klavier studiert. Du warst schon als Kind in einer Spezialschule für Musik in einem Internat und bezeichnest dich ja da selbst als braves Kind. Wie alt warst du da, als du auf dieses Internat gekommen bist? Und wie bist du da hingekommen? Also waren deine Eltern musikalisch? Waren die Musiker oder so? Wie bist du an die Musik gekommen als Kind?
Also mein Vater, wenn der pfeift, dann stimmen die Töne. Also es ist ja eine Talentsache, die dann schon auch doch weitergegeben wird. Auch wenn er kein Musiker war, sondern Buchhalter. Und meine Mutter war Musiklehrerin zeitweilig an einer Schule. Und es stand bei uns ein Flügel. Und dann soll es wohl so gewesen sein, dass zu Ostzeiten war ja die Musikschule kostenlos. Ne? Ja. Und da kamen dann irgendwelche Leute, was ich nie mehr weiß, das hat mir meine Mutter noch erzählt, haben Werbung gemacht für die Musikschule. Und,
manchmal stand sowas auch in der Zeitung oder so, ne?
Hat
mir auch ein anderer Gast mal erzählt, ja.
Ja, aber Zeitung habe ich ja dann nicht gelesen in dem Alter, ne? Die kamen in die Schule und dann sagt meine Mutter, bin ich da wohl angeblich, ohne dass sie von wusste, in die Musikschule getappert. Ohne dass meine Eltern mich da angemeldet haben, bin ich da wohl, weiß ich nicht, war 9 Jahre oder so, in die Stadt gelaufen. Ich wohnte ja auf dem Dorf. Und habe da schon 1-2 Klavierstunden genommen. Und dann haben meine Eltern das klar gemacht. Ja, das war ja kostenlos.
Ja.
Ich bin da alleine hin. Und meine Klavierlehrerin, also man reflektiert sie erst später. Man denkt immer, ach, man wollte da, was weiß ich, dieses und jenes. Nee, das war ganz einfach. Die hatte Zeit für mich. Meine Eltern mussten immer arbeiten.
Na klar, haben alle voll gearbeitet. Also so halbtags gab es ja gar nicht.
Das war eine psychische Sache. Die saß dann da und hat eine Stunde sich nur um mich gekümmert. Bei 30 Kindern in der Schule gehst du auch unter. Und dann hatte die immer so einen roten Lippenstift. Dann habe ich immer auf den geguckt. Das war der Grund, weshalb ich dahin bin.
Das hat dich fasziniert.
Ja.
Alles.
Einfach, dann konnte man auch mal sprechen. Und jemand hat sich um mich gekümmert. Und die Musik war eigentlich Nebensache.
Warst du sonst Hortkind?
Also Hortkind war ich nicht, das nicht, okay. Ja.
Also dann nachmittags in die Musikschule und wann kam dann der Wechsel zum Internat?
Und dann muss ich wohl nicht schlecht gewesen sein, dann sagte die Klavierlehrerin zu meinen, da war ich 7. Klasse oder kam in die 7.
Also 12, 13, ne? So.
Ja, dann so, das lohnt sich, die ist begabt, die Lieselotte. Und da fragte mich meine Mutter, würdest du denn ins Internat wollen? Und da habe ich gesagt, ja. Und jeder denkt, jetzt müssen wir das Kind bedauern. Das war der richtige Weg für mich, weil meine Eltern keine Zeit hatten für mich. So einfach war das. Und da fühlte ich mich geborgen. Und da war ich mit 10 Kindern in einem Raum. Heute würde man sich an den Kopf fassen, in so einem Doppelstockbetten. Aber wir hatten die gleichen Interessen. Gegenüber war dann gleich ein anderes Gebäude in Halle, wo die Klavierlehrerin war. Und dann fühlte ich mich da wieder auch geborgen. Und das Einzige, was schlecht war, war das Essen. Und aus heutiger Sicht verstehe ich das. Das waren ja erst 20 Jahre nach dem Krieg. Ne? Also wie schlecht man uns ernährt hat dort, da war das Geld gar nicht da. Ne? Das kostete ja auch, ich glaube, 10 Ostmark kostete da der Internat für meine Eltern. Da gab es irgendwelche olle Wurst, irgendwelches Fett, was Fettstullen, die ich gegessen habe. Und man wächst ja in der Zeit, also das war nicht so. Mhm. Aber sonst im Nachhinein, sehr gute Schule, sehr gute Ausbildung.
War das eine glückliche Zeit für dich?
Ja. Und das ist auch, wenn das Gehirn wächst, das weiß man so im Nachhinein, diese Pubertät, da kann man auch unheimlich sich entwickeln, wenn man jetzt die Chance hat. Und da habe ich mich so aufs Klavier, dass ich konzentriert und geübt und in einer eigenen Blase gelebt, dass ich dann eben die beste Pianistin der DDR war mit 17.
Ja, ja, genau, du hast den Bachpreis gewonnen. Mhm. Das heißt also, in dem Jahr warst du die beste Klavierspielerin. Ja, krass.
Kommen mir gleich die Tränen.
Ja, das berührt dich. Ja, bist du auch stolz drauf?
Sehr.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja so eine Fleißarbeit, ne? Also da muss man ja stundenlang wahrscheinlich täglich üben, ne?
Also auf nichts anderes, aber auf das ja, weil da musste in der Klassik musste gut sein.
Hm. Ich glaube, du kannst auf ganz viele andere Sachen noch stolz sein in deinem Leben. Hast einen tollen Sohn.
Naja,
das mal allen voran.
Es gibt viele Mütter.
Nein, aber.
Ja, naja, der eigene ist immer der Beste. Ja, aber ich sag mal, Rock- und Popmusik, das ist nicht zu vergleichen. Mhm. Da hast du viel leichter Erfolg, du bist viel leichter auf der Bühne, aber in der Klassik Solist zu sein, boah, das ist wirklich hart.
Aber du bereust es nicht, dass du den Popmusikweg gegangen bist und nicht bei der Klassik geblieben bist?
Es war der leichte Weg. Mhm. Und es ist dann in der Klassik so, du merkst dann irgendwo, ist die Grenze. Wenn du noch im Orchester landest, wie meine Mitschüler, die waren ja dann alle gut, die waren ja bis vor kurzem noch im Gewandhausorchester, viele. Mhm. Dann hast du noch so, bist du aufgehoben und kannst noch, sag ich mal, ja, dann kannst du noch die Welt bereisen oder Dinge erleben, aber als Pianist, wenn du da nicht an Rose Schmidt damals warst.
Das war die
Koryphäe. Das waren vielleicht zwei in der DDR und solistisch mit dem ganzen Orchester auf, da musst du so gut sein, das schaffst du nicht und der Rest landet in der Musikschule und versinkt.
Ja, von daher hast du doch vielleicht eine gute Wahl getroffen. Ich meine, du warst wirklich eine einzelne ein Star in der DDR.
Ach Gott.
Ja, das ist so.
Habe ich nie so empfunden.
Ja,
aber
na klar, weil da war ja nicht, sage ich jetzt mal, die Bühne und zum Publikum, da war ja jetzt nicht so ein großer Graben. Ne?
Ja.
Also das fand ich auch, das habe ich mit André Herzberg hier besprochen oder auch mit anderen. Das Tolle war ja für uns Fans der Musik, ne, dass wir sehr nah an die Bands rangekommen sind.
Mhm.
Ich war auch bei euch mehrere Male zum Konzert und auch wenn du dich da nicht mehr dran erinnerst, was ich so schade finde. Ich habe noch ganz genau ein Bild auch im Kopf, zumindest vom letzten Konzert muss das gewesen sein. Das war nämlich schon Michael Nass und der war ja erst 89 dazugekommen. Mm-hmm. Mit dem hab ich auch neulich wieder telefoniert, also wir haben auch Kontakt. Genau, und du warst immer jemand, der ansprechbar war.
Ja?
Oh. Ja, absolut.
Schön.
Also du warst nicht jemand, der irgendwie irgendwo da als Star da rumschwebte.
Nee, wirklich.
Sondern du warst da wirklich, hast da dein Mikrofon eingerichtet und währenddessen hast du mit uns gequatscht. Und das war ja das Tolle in meiner Jugend als
danke.
Musikfan. Ne?
Ja.
Und du warst immer super nahbar. Also
ach,
das
danke.
Fand ich ganz toll.
Ja, naja, diese Selbstverliebtheit Da kommen wir nachher noch zur Mode, das ist das, was kann ich gar nicht ab. Nee, aber weißt du, Antje, was ich noch sagen wollte? Was aber jetzt im Nachhinein, ich habe nachher die Klassik nicht mehr angerührt.
Mhm.
Und ich frage mich, warum. Und ich weiß aber, warum. Ich habe keine Lust mehr, Musik von fremden Menschen zu spielen. Mhm. Also da bist du nur Interpret. Und in der Rock- und Popmusik, also wenn du jetzt sozusagen selber kreativ bist, hast du die Chance, deine eigenen Gefühle auszudrücken. Oder auch als Lebenshilfe. Ob die Lieder nun gut sind, es ist längst kein Beethoven. Ne? Das hat nichts mit der Qualität zu tun, aber ja,
das habe ich auch in einem Interview gesehen. Du stellst halt dein Licht total unter den Scheffel, ist gar nicht nötig. Weil diese Songs, die es gab, also ich bin, weiß Gott, nicht die Einzige, die das noch hört. Und das ist eben ein Teil unserer Zeit, unserer Jugend und auch deiner Zeit. Und deswegen hat das einfach seinen Platz und das muss man gar nicht in gut oder schlecht oder so einordnen. Es ist einfach toll, dass es das gab. Und ihr wart dann eben auch als Frauenband ja in gewisser Weise Role Models, also Vorbilder, dass man eben auch hier selbstbewusst und, ja, irgendwas machen kann. Also mich hat das schon auch inspiriert. Guck als an. Teenager. Ja?
Dankeschön.
Ja, gerne. Das ist so. Hm. Wie oft warst du denn zu Hause, wenn du dann im Internat warst? Hattest du da auch
Wochenende?
Ja, hattest du da auch Heimweh manchmal?
Gar nicht.
Nee?
Gar nicht, weil ja, wie gesagt, meine Eltern, die waren so, aber das ist auch die Generation nach dem Krieg. Die haben das Land aufgebaut und
da war nicht viel mit Emotionen wahrscheinlich. Ne?
Auch nicht so, ne? Und mein Vater spricht heute noch mehr, was er doch geleistet hat und aufgebaut hat. Und die Kinder spielten da nicht so die Rolle. Wir waren eben halt da, meine Schwester und ich. Ja.
Ja. War dann in diesem Internat, gab es da ein strenges Reglement? Weil ich meine, da wurde, ja,
sag mal. Also das war, also mich hat es nicht gestört, aber im Nachhinein, also die Jungs durften nicht auf dem Mädchenflur. Das war ein bisschen wie im Kloster, ne? Und dann war Nachtruhe um 10, dann kamen diese Erzieher. Manchmal haben wir dann noch ein bisschen länger rumgekaspert. Aber streng waren auch diese Übstunden, also bis abends warst du eingeteilt, mussten wir üben. Und wehe dem, das erzähle ich immer gerne, man hat dann einen Blues gespielt, das war verboten. Und Hans die Geige, der hatte dann immer mal gerne einen Blues gespielt. Statt
also, das ist ein Geiger, der für viele Bands in der DDR auch mitgespielt hat oder bei den Kompositionen, ne, dabei war.
Hm? Ja, der flog von der Schule, von der Spezialschule für Musik in der 8. Klasse. Weil er eben ein bisschen Popmusik heimlich spielte. Und das war schon da in dem Internat krass, ja. Mhm. Da haben die Erzieher natürlich gelauscht, was wir spielen.
Wow, naja, Wahnsinn. Ne? Und wenn du das so im Nachhinein betrachtest, wie gesagt, da sollte ja eine Elite geformt werden.
Ja.
Ne? Also ich meine, da wurde ja viel Geld reingesteckt.
Ja.
Hattest du da irgendwie Berührungspunkte mit Stasi, mit irgendwie sowas, wo man gedacht hat, okay, hier ist schon der Staat, spielt hier schon eine große Rolle?
Also das war wirklich so eine Elite-Erziehung tatsächlich. Mhm. Man hat uns also ganz oft gesagt, wir sind was Besonderes, wie diese sogenannten Sportschulen, dass sie besser ernährt wurden. Es war klar, dass wir einen Studienplatz an einer Hochschule hatten. Ich hatte dann auch schon mein Lehrer war dann auch schon der Rektor von der Leipziger Musikhochschule. Politisch, das war das Tolle, wurden wir ziemlich verschont. Das war super. Also wir hatten zwar auch Staatsbürgerkunde, aber da haben wir eigentlich eher mal ein bisschen mal Witze getrieben. Wir hatten da schon so ein bisschen Namenfreiheit als klassische kleine Künstler, sage ich mal. Genauso wie in der Rock- und Popmusik nachher wir auch recht viele Freiheiten hatten. Nicht wie ich als Lehrerin an der Schule, wo ich wegen Udo Lindenberg-Lied bei der Parteisekretärin antanzen musste.
Und war da auch der Konkurrenzkampf groß untereinander? Weil wenn man wusste, dass da nur so ein paar irgendwann Solisten werden?
Ja, da hat man, aber das war kein böser Konkurrenzkampf, sondern eher eine gegenseitige Bewunderung, wir als Kinder. Mhm. Ja.
Wie wichtig war denn dann neben dem Klavierüben noch die schulische Ausbildung?
Das war auch ganz toll gehandhabt damals. Wir hatten die Allgemeinbildung bis zur 10. Klasse. Aber die allgemeinbildenden Lehrer hatten zu parieren, was die Hauptfachlehrer nannten sie sich. Also meine Klavierlehrerin und die ganzen Instrumentallehrer sagten. Also das hatte sich in Grenzen zu halten mit der Schule. Also die nahmen sich nicht so wichtig. Und
die Musik war es wichtig.
Die Musik war das wichtig, wenn es hieß, diese Leute hatten im Hauptfach eine Eins. Und Gott, ich hatte zum Schluss immer den auch ohne Eins. Aber wie gesagt, die haben sich so zurückgenommen, dass das immer zu schaffen war. Ja, und nicht so im Vordergrund, die Allgemeinbildung. Mhm. Wir wurden wirklich spezialisiert.
Mhm. Und wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert, als du dann später in eine Band gegangen bist?
Ach, also da waren sie auch stolz. Ach doch, ja, ja, ja.
Ihr habt ja in den Anfangstagen, wo ihr noch nicht so viele eigene Songs hattet, habt ihr ja zum Beispiel Deine blauen Augen von Ideal, also von Annette Humpe, gesungen. Und dadurch bist du mit ihr in Kontakt gekommen.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es gab Christoph Westeckert, das war ein Journalist oder was er war aus West-Berlin, der sich immer für Ostbands interessierte. Und er hat der Annette Humpe erzählt von uns, dass ich da nun die blauen Augen da singe. Und wollte Annette uns kennenlernen. Ja, das werde ich auch nie vergessen. Und dann rief, ich hatte einen Quarkkuchen gebacken zu Hause. Und dann rief sie an, total süß, also sowas von normal, Lieselotte, ich kann nicht kommen, die lassen mich nicht rüber. So, ne? Ich sage, was ist denn los, Annette? Ja, ich weiß es nicht. Weiß es nicht, warum sie, wollte es vielleicht nicht sagen, weiß ich nicht, was sie in der Tasche hatte. Und dann sagt sie, hast du einen Freund? Da habe ich gedacht, wie kommt es denn darauf? Ich sage, ja, ich bin verheiratet. Ach, du hast es gut. Das werde ich nie vergessen.
Ja, völlig aus dem Zusammenhang. Ne?
Völlig aus dem Zusammenhang, total süß. Und dann saß aber irgendwann ihr Schlagzeuger bei uns in der Wohnung, in der Straßmannstraße, ja, und wollte uns produzieren tatsächlich. Ja, und das war eigentlich aus heutiger Sicht ein schöner Mann, muss ich mal sagen, damals. Behrendt oder wie er hieß, wissen wir nicht mehr. Ja.
Kann man nachrecherchieren.
Ja, das war ja denn
ob
was.
Ob das stimmt.
Ja, muss ich direkt nochmal... Ja. Ja, aber daraus ist nichts geworden. Ja, das weiß ich eben nicht. Genauso wie mit Udo Lindenberg, der mit uns auf Tour gehen wollte. Da wissen wir, dass wir nicht raus durften.
Mhm. Wie kamst du dem Kontakt mit Udo?
Ich glaube auch über Christoph Westeckert. Mhm. Ja, dass er erzählt hatte.
Mir kam der Name übrigens bekannt vor. Und dann habe ich heute noch mal einen ehemaligen Kollegen, ich glaube, der hat mal eine Sendung für Sat.1 produziert, bei der ich gearbeitet habe. Also mir kam der Name nämlich gleich bekannt vor.
Ja.
Also Udo Lindenberg wollte euch als Vorband haben, aber allerdings für eine westdeutsche Tour.
Ja.
Genau. Dann hat das also nicht geklappt. Habt ihr dann danach... irgendwie gemerkt, dass er dadurch Nachteile hatte, dass ihr euch mit ihm getroffen habt?
Also das auf keinen Fall. Ja, also so Nachteile danach, das auf gar keinen Fall. Aber wir waren ja auch so erzogen und gar nicht überrascht, dass wir halt nicht fahren dürfen. Ja.
Ja, das andere wäre eher die Sensation gewesen wahrscheinlich,
ja,
dass man
ja
es darf.
Ja, ja.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie trifft man sich dann mit so einem Udo Lindenberg? Also der muss ja dann nach Ost-Berlin gekommen sein wahrscheinlich, um euch zu treffen. Und wo trifft man sich dann?
Ja.
Trifft man sich ja nicht in der Wohnung. Hatte der dann ein Hotelzimmer und ihr seid da hingekommen oder im Studio? Oder?
Ja, also das erzähle ich auch immer gerne. Wie war das? Und zwar wir haben ja schon über Schubert, unser Manager, gesprochen. Wolfgang, ja, Schubert, der hat im Proberaum. Dort sollte das stattfinden. Und man kann davon ausgehen, als Udo kam, dass mit dem Auto, dass da schon geguckt wurde, wo fährt denn der nur hin, ne? Da hat die Staatssicherheit.
Ja, klar, der hatte die an Fersen, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Und
sozusagen den Sonderzug nach Pankow, genau, hatte der an den Fersen.
Ja, und er hatte den Fritz Rau dabei, der war ja damals, ja, ein sehr großer Manager,
Konzertveranstalter,
ja. Die beiden, so. Und du müsst euch ja, oder du dir das so vorstellen, dass wir aufgeregt waren. Und wir wollten ja nur auch gut aussehen,
na,
ne?
Na, logisch.
So, da haben wir also, ich kann mich erinnern, da stand ich da vorm Spiegel und dachte, mein Gott, jetzt machst du nicht hübsch machen, ja. Für Udo haben wir uns hübsch gemacht und dann waren wir aufgeregt, ne? Dann kam er rein mit
ganz
seinem
lässig
Hut, wie er ist. Ja, so Mädels, nun spielt mir mal was vor. Dann haben wir vorgespielt und gemacht, getan. Und das Lustige war eben, dass der sich überhaupt nicht für mich interessierte. Ich hatte mich ja extra hübsch gemacht, sondern der war verliebt in unsere Antje. Mhm. Und die Antje ist ja nun die Gitarristin, ne? Die war ja nun
die
schon
war ein bisschen maskuliner.
Nicht so feminin.
Ja, genau, kann ne? man so sagen.
Nicht so feminin.
Aber ein starker Typ.
Ein Typ. Frau, ja. Die war halt ein Typ, ne? Ja. Und wir haben immer gesagt, Mensch, Antje, schmink dich doch mal und zieh doch mal einen Rock an. Und nö, oh, so. Aus heutiger Sicht eigentlich cool.
Das ja, natürlich. War? Hat ja Dinge gemacht.
Ja. Und er hat dann hier, was weiß ich, hier und da ein Abzeichen geschenkt und Kugelschreiber und dies und jenes. Wir waren dann Nebensache, der Rest der Band. Und das fand ich.
Warst enttäuscht?
Ach, nicht wirklich. Nein. Wir haben dann auch.
Na klar, du hättest wahrscheinlich ein bisschen geflirtet und so.
Nee, aber da sieht man mal, ja, der Geschmack. Und ich fand das lustig, interessant, ne? Ja, und ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Ne? Dann sagt er, ja, und Vorband auf Tour und so. Und ja, das war großartig, die Begegnung.
Mhm. Mhm. Aber wart ihr denn im Nachhinein auch, man war ja wahrscheinlich doch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und gab es dann nicht mal mit solchen Begegnungen, ne? Also ich meine, Annette Humper, eine total wichtige Person, in dieser ganzen neuen deutschen Welle und so weiter, also als Frau unglaublich viel erreicht und sich durchgesetzt. Und dann Udo Lindenberg, das waren ja alles so Persönlichkeiten und jeder kannte die. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Und jetzt kommt die Lieselotte aus Ost-Berlin und mit ihrer Band und mit so. Und jetzt sagen die alle, nee, das geht nicht. Ist es da nicht irgendwann an einem Punkt gekommen, wo man auch mal gesagt hat, in so einem Land kann ich nicht leben, wo meine Möglichkeiten, also ich meine, euch sind Möglichkeiten angetragen worden, Chancen, und ich kann die nicht nutzen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mal sagt, nee, so geht's nicht weiter.
Also es ist bei mir persönlich so, dass ich also nicht wie andere Künstler, die, sagen wir mal, Froni Fischer zum Beispiel, wo ich jetzt gerade so an Froni denke, die dann raus wollten, raus mussten und denken, da kommt jetzt die große Karriere. Also mir war klar, dass das im Osten schon auch eine Chance war. Mir war klar, wenn ich darüber gehe, dann versinke ich da in der Weltmusik und da die Konkurrenz und so weiter. Also insofern war ich eigentlich recht zufrieden. Trotz dieser Einschränkung. Was mich dann störte als junger Mensch war, dass dann irgendwann mal hast du alles abgegrast. Mhm. Warst du überall in den ganzen Städten und möchtest
und
auch mal.
In Dörfern?
Ja, mal nur anders. Mhm. Was anderes ist es wirklich heute, weiß nicht, ob wir da zum Thema kommen, wo ich mit unserem Staat ganz, ganz unzufrieden bin und sehr, sehr kritisch sehe. Aber gut.
Aber wart ihr denn nicht so zum Beispiel so zu Festivals oder so? Gab es ja auch irgendwie im Ostblock, also in anderen Ländern, gab es auch so Musikfestivals und so weiter.
Ja, die haben uns mal nach Ungarn gelassen, das war schön. Ja.
Genau. Aber ja, das war es auch.
Das war es dann auch, ja.
Genau. Okay. Aber es war nicht so, dass du gesagt hast, es wird mir hier zu eng.
Also es war dann schon aber auch so Ende der 80er, wo ich schon dachte, Mensch, wo sollen wir denn jetzt hier nochmal spielen? Jetzt wird es langweilig. Mhm. Ne?
Gut, ja. Okay. Lise, du hattest ja circa Mitte der 80er Jahre pinke Haare.
Ja.
Das war eine Sensation, weil solche Haarfarbe gab es ja gar nicht im Osten oder in der DDR. Nach einem Konzert habe ich dich mal gefragt, was das ist und mit was du dir die Haare färbst. Ja. Was hast du damals als Haarfarbe genommen?
Weißt du was? Das war irgendwas aus der Apotheke, ne? Und irgendwas gegen Fußpilz. Kann das sein?
War das nicht auch was gegen Hämorrhoiden?
Nee, gegen Fußpilz.
Fußpilz, ja, stimmt.
Irgendwie, ja.
Fußpilzmittel. Und das war ja so eine
knallige Farbe.
Ja, man kann es ja heute noch sehen. Also es gibt ja Fernsehauftritte, wo du das hast. Oder du hast neulich auch mal was gepostet mit diesen ganz pinken Haaren.
Ja.
Genau, habe ich gesehen bei Instagram. Ja, und ich bin natürlich dann am nächsten Tag in die Apotheke, hab mir das gekauft. Ja, pass auf. Ich sag dir, meine Eltern sind fast verrückt geworden, weil ich meine, wir hatten ja alle jetzt nicht moderne Bäder, ne? Zu DDR-Zeiten.
Die Sauerei, ja.
Und das Schlimme war, Das war ja quasi dünn wie Wasser,
ja, ne? Ja.
Nur ganz, ganz pink, wie deine Haare eben damals waren.
Ja.
Und das ist natürlich in jedem kleinen Riss im Porzellan, also in Waschbecken und so weiter, ist das reingekrochen. Und ich hatte solche Sorge, dass ich das nicht mehr weggeputzt kriege. Und auch mein Kopfkissen,
ja,
war total pink.
Ja.
Wie hast du das hingekriegt, dass du nicht überall pinke Spuren hinterlassen hast?
Also beim Haarewaschen, es war schlimm, also was ich da für eine Prozedur auf mich genommen habe, ne? Nur um dieses Rot zu haben. Also Wahnsinn.
Mhm.
Viele Jahre auch. Dann nachher später gab es ja dann nach der Wende schöne rote, knallige Haarfarben. Habe ich das auch noch so lange durchgezogen? Und jetzt...
Wie bist du überhaupt da drauf gekommen, dass das funktioniert?
Da irgendwie hat man sich das erzählt, dass das dieses Zeug da... Ja, und dann...
Es war ja frei verkäuflich, ne? Muss man sich nicht mal verschreiben, ja, lassen, ne?
Ja, das konnte man. Oh mein Gott, und dann irgendwann mal dauerte das so lange, ich zum Blond drüber bin und jetzt zum Grau. Mhm. Aber das sind Stufen, das hat mich Überwindung gekostet.
Mhm, das glaube ich. Ja, klar, also ich bewundere da jede Frau, die das macht. Ich könnte es nicht. Also so weit bin ich noch nicht, nee, in meiner Entwicklung.
Nee, nee, nee.
Aber ich bewundere es.
Ja, das kommt von alleine. Als dann nachher die Grauen kamen, dann setzt sich der Ansatz zu stark, zu rot. Und wenn du dann so anfängst...
Musst du wahrscheinlich jede Woche nachfärben und das
sieht
hat
dann,
man auch keine Lust.
Nee, und da ist Blond schon nicht schlecht.
Ja, genau.
Bauschelt sich alles weg.
Ja, ja, genau.
Ja.
Mitte der 80er habt ihr euch auch dann entschieden, keine reine Frauenband mehr zu sein. Tina blieb am Schlagzeug und du am Mikrofon. Aber ansonsten wurde die Band dann mit Männern besetzt. Wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
Also ich muss mal sagen, da bin ich schuld. Also manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil die anderen Mädels wollten es nicht unbedingt. Sie sind aber mit mir mitgezogen. Also das Problem war, ich habe gemerkt, wir entwickeln uns nicht weiter. Ich habe alles alleine gemacht und ich hatte keine Partner, die kreativ mich mal unterstützt haben. Ne? Und anfangs ist ja mein Vater meines Sohnes, mein Ex-Mann, auch mal 2-3 Mal im Proberaum und hat der Gitarristin gezeigt, was man dazu spielen könnte. Ne? Diese männliche Unterstützung, das war schon sehr süß von ihm damals. Und ich wollte mich gerne weiterentwickeln und habe gemerkt, oh, das stagniert alles und da
brauchst du frischen Wind.
Ja, ich habe Tina überredet, Männer reinzunehmen und ja, und das war da, das hat uns einen Schub gegeben. Natürlich nicht bei der Vermarktung. Da waren wir nicht mehr so interessant. Ne? Wir hatten nicht mehr so viele Konzerte, aber rein musikalisch war ich dann viel glücklicher.
Mhm. Ich habe gestern noch einen Clip gefunden von eurem, der ist relativ neu hochgeladen auf YouTube, von August. Ach. Kann ich dir gerne mal den Link schicken.
Ja.
Das ist ein Auftritt von Rund mit euren Männern.
Ach.
Du mit den pinken Haaren.
Ja.
Das war der Song Ruhelos. Das muss irgendwie 88 oder so gewesen sein.
Ja.
Genau,
ja.
Das habe ich das erste Mal gefunden. Und das war natürlich auch nochmal spannend.
Ja.
Und in diesem Song gibt es ja ein ziemlich langes Gitarrensolo.
Ja.
Von eurem Gitarristen.
Mhm.
Und damals, ne, es gab ja nicht so Presse und so weiter, er ist ja damals mit nur 33 Jahren, 88, an Lungenkrebs gestorben.
Ja.
Wie hast du davon erfahren?
Das war sowas von traurig. So ein schöner Mann auch und so ein guter Gitarrist. Ne? Wurde auch gewählt als der 5. Beste der DDR. Gab es mal so eine, so Quatsch, aber da gab es mal solche Rangliste. Und er war ein starker Raucher. Und das hast du ja im Rock'n'Roll, also ob Ost oder West, trinken, rauchen, Drogen hin und her. Er hat stark geraucht. Und diese Billion-Zigaretten da, ohne Filter da.
Warum?
Ja. Und dann kam hier auf einmal am Hals so eine Beule. Und dann sagte er, und ach, das war gruselig, aber er wollte bis zum Schluss auf der Bühne stehen. Er ist dann, beim letzten Konzert war der Krebs so weit, dass er dann in der Wirbelsäule war, ist er zusammengebrochen. Also er wollte nicht,
Gott.
Ja, der hat bis zum Schluss mitgemacht.
Mhm.
Mhm. Das war schlimm, ganz schlimm.
Mhm.
Ja.
War das denn dann danach, ne, habt ihr euch ja nochmal neu besetzt, da kam eben dann auch Michael Nass mit dazu.
Mhm.
War das dann schon so ein bisschen so ein Vorbote von eurer Auflösung? Oder dass du dann irgendwann gesagt hast?
Ach, noch nicht.
Noch nicht.
Waren ja noch so 2-3 Jahre, die dann nochmal.
Mhm. Ne? Ja. Es gab ja Compilations, wie man so schön sagt, ne? Wo ein paar Songs von euch drauf waren, aber lange kein Album.
Ja.
Bringst du das vielleicht mit diesen Westkontakten in Verbindung oder war das ein Zufall, dass ihr da so lange ignoriert wurdet mit einer Langspielplatte?
Also, du hattest ja anfangs schon gesagt, wir wurden nicht für voll genommen. Und so war es bis zum Schluss. Das Gefühl hatte ich eigentlich auch am Ende von Amiga, die da gar nicht interessiert waren. Und das waren auch alles Rundfunkaufnahmen, ne, die so über die Jahre gesammelt wurden. Und man fand uns tatsächlich nicht, musikalisch nicht so interessant.
Mhm. Ja. Und das Album ist ja dann in der Wendezeit gekommen, wo das dann leider nicht mehr interessant war für die Leute.
Gar nicht mehr, ne? Die Geschäfte wurden dann eingestampft und dann,
Du bist dann also Ende 89, also bist du eigentlich vor dem Mauerfall oder danach aus der Band ausgestiegen?
Vor dem Mauerfall.
Vor dem Mauerfall.
Ja, das hat überhaupt nicht mit der politischen Wende zu tun, sondern ich hatte eigentlich vor, mit anderen Musikern mich weiterentwickeln zu wollen. Ja, das Klima war nicht mehr so, dass es so passte, ne? Und dann kam eben auch die Wende und dann habe ich gedacht, so, also lieber Ausstieg als Abstieg. Mhm. Ich habe zum Glück studiert, ich kann in den Schuldienst und der war ja jetzt auch nach der Wende höher angesehen. Höher angesehen, auch finanziell als zu DDR-Zeiten. Und da habe ich gedacht, so, jetzt gehst du zurück in die Schule. Das war natürlich auch hart. Die Bühne, nicht mehr Musik und Entzugserscheinungen und so. Aber eine Sache der Vernunft auch. Ich war geschieden, ich hab mir ein Haus gekauft, Kredit abzahlen. Da kann man nicht so eine Späße machen. Mhm. Heute eine Mucke, morgen nicht. Ne? Mhm.
Aber du warst ja an verschiedenen Punkten in deinem Leben auch sehr bodenständig und hast sehr realistische Entscheidungen getroffen eigentlich.
Ja,
ne?
Ja,
das also, war... Das hat dir wahrscheinlich im Leben immer gut geholfen.
Das war eine realistische Entscheidung, ja. Das war mir klar, also wie schwer es die Ostbands haben werden.
Aber du bist sozusagen, du hast in den sauren Apfel, wie man so schön sagt, gebissen. Ja. Weil ich kann mir das schon auch vorstellen, wenn man jetzt umjubelter Popstar war und vor, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Leuten gespielt hat teilweise.
Ja.
Und dann morgens um 6:30 klingelt der Wecker. Also ich meine, das ist ja sozusagen das Gegenteil von Rock'n'Roll. Ja,
das ist wirklich...
Das ist wahrscheinlich schon erstmal eine
das ist
harte
krass.
Nummer.
Das ist krass und du bist da eben auch nichts Besonderes. Und ich war ja auch da in der Westschule auch. Die kannten eh nicht Mona Lisa im
Tiergarten. Das war vielleicht ganz gut, ne? Als wenn du dann so beobachtet worden bist.
Ja,
ne?
Ja. Nee, da waren wir alle gleich und... Genau, also, aber wie gesagt, das habe ich hingekriegt, durch bodenständig bin ich. Mhm.
Hast du dich dann auch erstmal sozusagen von dieser Ostmusikszene ein bisschen ferngehalten?
Ich habe dann die ganzen Jahre richtig einen Filmriss. Ich habe einen richtigen Filmriss. Mhm. War dann nochmal sicher, wenn Tamara, als sie noch lebte, das war ja nach wie vor, finde ich, die Band, ne? Und habe das bewundert und hatte dann auch ein bisschen Herzschmerz, dass ich nicht mehr aktiv war. Aber dann habe ich so gemerkt, klingt jetzt ein bisschen blöd, das soll nicht arrogant klingen, aber sie sind so stehen geblieben. Die Ostmusikszene.
Naja, ich glaube, die haben erstmal Wunden geleckt, sozusagen. Ne?
Ja.
Also dieser Abstieg oder das Loch war ja wahrscheinlich unglaublich groß und tief. Und da spielt vielleicht dann auch erstmal der eigene Stolz eine gewisse Rolle, das zu verkraften und auf den Boden der Tatsachen anzukommen, oder?
Ja, sehr, sehr viel Selbstmitleid. Also ich spreche heute noch und noch zu viel Selbstverliebtheit, was ich generell nicht mag. In der Modebranche können wir ja nachher noch dazukommen. Und dann so eine Jammerei, das so ins Politische zu ziehen. Ja, weil wir Ostler sind, wollen sie uns nicht hören. Und das ist mir dann immer alles zu einfach, alles so erklärt. Ne? Mhm. Und das war nicht so meins. Mhm. Ja.
Du hast 2012 gesagt, du magst die Songs von Mona Lisa nicht mehr. Hat sich das in den letzten 13 Jahren wieder geändert?
Ich höre sie mir wirklich tatsächlich selber nicht an. Schon gar nicht die von der Frauenband. Also man entwickelt sich ja hoffentlich weiter. Die CD mit der gemischten Band war ja eine Schallplatte ursprünglich. Ja, alles zu seiner Zeit. Es ist eben so, dass ich damals, die sind düster, die Lieder. Da fehlt, also heute, meine Liedchen heute, die haben viel mehr Humor. Ich bin auch als alte Frau viel positiver, humorvoller. Ich habe auch irgendwie zu DDR-Zeiten so immer, da hatte ich hier und da mal Liebeskummer, so mehr gelitten so irgendwie. Und da war dann irgendwie auch das Ventil.
Aus Liebeskummer entstehen ja auch
so diese Jammerlieder.
Ja, aber da
die sind ja auch schön, ja.
Ja. Wie eng ist jetzt eigentlich der Kontakt zu deinen ehemaligen Bandmitgliedern?
Also null.
Null?
Ja, null.
Okay.
Ja.
Also, ich habe ja,
ja. Ja? Ja. Naja, die letzte war der Bassistin, die aus Ungarn kam. Und Manella, die ist ja sehr zeitig ausgestiegen. Und mit Tina ist der Kontakt auch abgebrochen. Klar, wenn wir uns mal sehen, Hallöchen, ne? Und gut ist, ne?
Ich habe jetzt gedacht, man könnte jetzt hier vielleicht verkünden, dass ihr euch auch, es gibt ja dieses Klassentreffen der Ostmusik, ne? Das weißt du ja, dass das dieses Jahr sehr erfolgreich da in Neuruppin gelaufen ist.
Ja.
Und nächstes Jahr gibt es das ja wieder und hast du vielleicht auch mitgekriegt, da werden ja immer wieder Bands, die sich mal aufgelöst haben, jetzt kommen ja Amo und die Kids, die verbinden sich extra dafür wieder, die sind schon, ich sehe das auf Facebook und so weiter, die sind ganz stark beim Proben und so weiter, also
ja.
Könntest du dir das denn vorstellen, dass du nochmal mit Mona Lisa auf die Bühne gehst?
Gut, dass du mich das fragst, diese Frage, die quält mich jetzt hier, seitdem man mich gefragt hat.
Die haben dich gefragt.
So schwer, wie ich mich
getan habe. Aber es ist doch eine Verheißung.
Ich habe mich auch schwer getan, hier zu dir deine Einladung anzunehmen. Aber diese Einladung jetzt, also ja, die habe ich. Und ich weiß es nicht, Antje, das so rauszukramen, das Alte. Ja, wie gesagt, Tina, ja. Aber die Gitarristin hat Probleme, so will ich jetzt nicht weiter drüber reden, so, weißt du, so in der Öffentlichkeit. Die könnte ich jetzt gar nicht mehr ansprechen. Dann müsste man dann also so Gastmusiker einsetzen. Das ist eh nicht mehr dasselbe. Mhm. Und dann, weiß ich nicht. Ich fühle mich da nicht zu berufen. Das ist komisch. Und ich bin...
Kann ja noch kommen. Also ich meine, manchmal entwickeln sich ja so Sachen und man spürt in sich rein und lässt das nochmal sacken. Und dann, ich meine, letzten Endes, die Fans würden es ja wollen, würde ich mal denken.
Ich weiß es nicht. Weißt du, was mich da beschäftigt?
Ja.
Ich frage mich, wen interessiert das, dass ich da singe? Weißt du?
Mich. Also ich bin schon mal eine.
Ist das süß. Ja, wen interessiert denn das? Ich denke immer, mein Gott, das ist 40 Jahre her. So, mich kennt
aber du
ja
hast
gar keiner.
Ja auch, nee, das ist nicht wahr. Weil du hast ja wirklich jetzt vor 3 Jahren nochmal sozusagen so einen neuen Schub gekriegt. Du hast ja ein ganz neues Publikum erreicht. Ich meine, ich habe das damals verfolgt. Die jungen Mädels, deine Germany's Next Topmodel-Kollegin, die haben ja den einen Song Tränen gesungen. Da habe ich halt ehrlich gesagt die ganze Zeit drauf gewartet, dass du in der Giovanni Zarella Show auftrittst. Der Song ist neu produziert und du machst einen riesen Comeback.
Antje.
Da hätte ich mich gefreut.
Ach meine Antje, pass auf. Also um nochmal anzuknüpfen. Ich muss jetzt den Faden nicht verlieren, auch deine Fragen nicht.
Ja.
Also, ich frage mich, wer will das hören, wer braucht das? Und ich habe live gesungen am Brandenburger Tor, weil das war eine Friedensveranstaltung. Das machte für mich Sinn. Weißt du, ich habe ja ein Friedenslied. Da habe ich gedacht, so, das brauchen wir jetzt. Mhm. So. Und dazu kommt noch, wenn man so lange raus ist und älter wird, hat man ja den Perfektionismus im Kopf. Ne? So, ich bin nicht mehr wie damals, wo ich dann, keine Ahnung, auf die Bühne gegangen bin mit 27. Und mein Kopf ist nicht mehr derselbe, dass ich mir die Texte merke.
Du, da kann ich dir internationale Stars noch und nöcher nennen. Die haben alle Teleprompter auf der Bühne.
Oh, weia,
dann das ist so.
Dann brauche ich das auch.
Na klar, ja? Das ist alles nur eine Frage der Technik.
Oh, ich frage mich, muss
aber
das sein?
Aber ich spüre ja auch, da ist aber auch noch ein kleiner Funken
ein
in
kleiner
dir.
Funke ist da noch.
Ja, das sehe ich doch.
Ein kleiner Funke. Ja, und pass auf, und dann ist es ja in der Musikszene heute so, Zarella-Show, dass praktisch ich ein Management da sein muss oder eine Plattenfirma, die bezahlt, damit du da reinkommst in so eine Show. Mhm. Das wird ja alles, das läuft ja übers Geld.
Ja, klar.
Und da...
Naja, aber du weißt ja auch, es läuft ja auch so, man wird irgendwo gesehen. Stell dir vor, ihr seid dann zum Beispiel beim Klassentreffen, was ja medial auch sehr stark wahrgenommen wurde, ne? Und alle haben da irgendwie, so also was ich so gehört habe, ich bin ja auch mit den Machern in Kontakt, da haben alle nochmal so ein, irgendwie so einen Aufschwung bekommen. Also die haben alle so total Bock drauf, ne? Weil das eben wirklich auch ein Klassentreffen war.
Ja.
Und dann wird man gesehen und dann gibt es vielleicht eben auch einen Manager, der sagt, Mensch, hier, wir müssen nochmal was machen oder so. Also die Dinge laufen ja so. Wenn ja man jetzt zu Hause sitzt, dann passiert natürlich nichts. Ne?
Nee.
Das ist klar.
Ja, ja. Nee, und das kann ich nicht.
Deswegen ist gut, dass du hier bist.
Ja, vielleicht musst du mich managen.
Ja.
Ich kann das nicht, mich anbieten. Das ist schlimm. Und jetzt hier mit den Modelagenturen zum Beispiel. Ich melde mich bei keiner Modelagentur an. Kann das irgendwie nicht. Also es ist ein Wunder, dass ich mich bei Heidi angemeldet habe. Ja. Und die
und
Model...
überleg mal, was daraus passiert ist. Ne? Also Wahnsinn. Ich meine, du warst... Also sorry, wenn ich das jetzt mal so hart sage. An wen erinnert man sich denn noch aus dieser Staffel? Ich weiß weder noch, wer da gewonnen hat, noch wer die fünfte, sechste... Ich weiß, dass es in der Staffel mehrere Best-Ager, wie man das nennt, gab. Aber das war es auch. Also natürlich erinnere ich mich auch an dich, weil ich dich kenne, aber ich glaube schon, dass du da so einen Flock eingeschlagen hast.
Ach, danke, Antje.
Ja, okay.
Ach, danke. Nee, ich wollte noch mal anknüpfen. Und bei den Modelagenturen, ich müsste das ja auch machen und mich da mal kümmern. Da bezahlt man ja auch Tausende, dass die dich erstmal nehmen.
Ist das so mittlerweile? Ist das seriös heute?
Das ist heute so.
Ja?
Ja. Und deswegen, ne? Und deswegen... denke ich, musst du da mit 70 dir das noch antun und diese... Oh,
ja, aber du
ne?
willst, irgendwas willst du ja noch machen.
Ja, irgendwas Kleines. Ja. Irgendwas für die... Ja, ja. Nee, wie gesagt, dass ich das mit Heidi damals gemacht habe, das
da habe ich auch noch eine Frage.
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, also mit 3 Jahren Abstand, ja, was hast du aus dieser Zeit gelernt? Und was ist dir davon bis heute noch geblieben? Also was hat dir das gegeben?
Ja, also das wollte ich tatsächlich. Das ist komisch, ne? Also manchmal, ich weiß ganz genau, was ich will im Leben eigentlich so. Und wenn ich mir unsicher bin, dann mache ich gar nichts. Dann sitze ich zu Hause. Ja, das wollte ich. Ich habe jahrelang immer Heidi Klum geguckt. Das gebe ich ehrlich zu. Das ist nur keine...
Habe ich auch gelegentlich. Also ist ja, ja kein... Keine Schande.
Ja, ist zwar nun nicht intellektuell sonst was, aber ich habe wegen der Mode gerne geguckt. Und die Fotografen, das sind ja Profis am Werk. So. Und da habe ich schon immer gedacht, ach Mensch, schade, du bist so alt, bist ja auch 1,75 und noch halbwegs schlank. Und ach, da würdest du auch mal von A nach B, das ist doch nicht schwer, habe ich gedacht. A nach B. Und Bühne ist doch viel schwerer als Musiker, die Songs, Text merken und so weiter. Das ist ja richtig Arbeit, aber hier da mal so, dachte ich, ach, das könntest du schaffen. Naja, so. Und da habe ich gedacht, naja, du bist ja so alt, habe ich gedacht, mehr als auslachen können sie dich ja nicht. Weißt du, ich glaube, mit 40, 50 hätte ich sie, aber war so alt, da dachte ich, ne, das ist ja schon wieder lustig.
Du warst 66 Jahre jung.
Ja, danke schön. Und dann habe ich gedacht, so sollen sie reden und lachen, aber mein Sohn, der muss das gut finden, also dass der sich nicht schämt für Muttern. Da habe ich gesagt, Basti, wie findest du das, wenn ich mich da bewerbe? Das ist jetzt ohne Altersbegrenzung, habe ich dann, ne? Heidi hat sie gesagt. Da hat der erstmal so, ne? Und dann hat er überlegt, sagt, ey, ja, na klar, mach, das machst du. Sebastian, musst du aber jetzt hier mal schnell hier ein Foto machen. Ich muss ganz schnell Bewerbungsstopp hier und so weiter. Mach mal schnell für Mutti. Ja, ja. Da haben wir uns bei ProSieben Online, dachte ich, ach, nehm dich eh nicht, alte Frau. Und dann haben die sofort, ProSieben, sofort geantwortet, nach 3 Stunden, wir wollen ein Video. Sag, Basti, ich hatte ja noch gar keine Ahnung, wie man ein Video macht, ne? Gerade mal ein Smartphone angeschafft. Mach mal schnell von Muttern. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, so, ich bin die Lieselotte, ich habe früher mal Musik gemacht, bin nicht an der Uhr gedreht, welche Band und wie und was. Ich sage, ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, kann wieder laufen und das wäre mir aber eine Freude, wenn ich das schaffe, elegant und so weiter. Das war wirklich meine Motivation. So, und dann hieß es, 3 Tage später, komm zum Casting.
Naja, das, wenn es schnell geht, ist es immer vielversprechend und dann passiert auch was. Ne?
Aber Antje, ich hatte ja keine Zeit zum Üben. Ich kann doch gar nicht diesen Schritt, du warst ja mal Model, du weißt, was ich meine. Da bin ich dann, habe ich mir so eine hohen Schuhe da geholt und bin die Straße rauf und runter. Und die Nachbarn haben gedacht, ich habe sie nicht alle. Ich da immer, habe ich da so geübt, so ein bisschen da, den Gang. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, bin dahin. Soll ich weiter erzählen?
Naja, der Rest ist ja History. Also du bist 6. geworden und ich glaube, es war natürlich auch wahrscheinlich eine sehr, sehr tolle Zeit und mit Reisen und so weiter wahrscheinlich auch unglaublich viele Eindrücke und Erfahrungen, die du gesammelt hast.
Ja.
Und das bleibt ja natürlich auf jeden Fall für immer.
Ich habe mich natürlich auch blamiert. Ne? Und ist ja in der
Das glaube ich nicht. Also ich meine, man macht höchstens Fehler. Also das ist so.
Und dann stehst du dann aber auch da mit 66 vor der Heidi, wie ein Plebs. Kriegst du nun ein Foto oder nicht? Ne?
Und na, ist ein Wettbewerb, ja.
Ich war aufgeregt, wie mit
17. Aber die Heidi und du, ihr habt ja connected. Und ich glaube, wo ihr euch ja wahrscheinlich ähnlich seid, ist sie ja auch jemand, der das Leben nicht so ernst nimmt und immer fröhlich ist. Also da ja. Denke ich mal, ich glaube, das war das, was sie an dir auch toll fand.
Ja, also sie ist eine Frohnatur und du hast aber nie in der Show mit ihr persönlich Kontakt. Da regen sich immer alle drüber auf.
Ja, aber das geht ja wahrscheinlich
aber
gar nicht.
Ich finde es richtig.
Es ist professionell.
Ja. So, denn wenn sie nämlich mit mir da hätte um die Ecke geklüngelt, das geht nicht. Ja. Ich habe einfach nur von Ferne sie angelacht und mich gefreut, sie zu sehen und aus der Villa raus zu sein.
Ja, genau. Lieselotte, bei mir gibt es übrigens, muss ich das noch fragen, überall steht Lieselotte. Ich kenne dich ja nur als Liese. Wann hast du das geändert? Warum war dir das wichtig, sozusagen nicht mehr Liese zu sein, sondern Lieselotte?
Das Komische ist, ich habe ja eine neue, mich neu erfunden, eine neue Identität seit GNTM, die ich jetzt auch innerlich spüre. Also ich spüre mich jetzt schon auch, naja, Model ist übertrieben, ich bin auch kein Profi-Model, mein Gott, aber ja, wenn es drauf ankommt, kann ich schon mal auch in Pose gehen inzwischen. Man hat so jetzt 2 Herzen in sich und jetzt dachte ich, wie melde ich mich da an? Ich bin ja nun mal Lieselotte. Mona Lisa bin ich in dem Fall nicht und Lise ist ja auch...
Aber es ist nicht schlimm, wenn ich weiter Lise zu dir sage.
Nein, das ist süß. Gut.
Es gibt bei mir immer zum Schluss noch ein paar Fragen, die stelle ich eigentlich allen Gästen. Ja, erste ist, was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Na, das war ja schon hier diese Paul und Paula, ne?
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Der Wind of Change war das damals. Ja, Scorpions.
Du das sagen?
Ja.
Kein Ostsong?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Ja.
Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Ich, oh Gott, warte mal. Bei meinem Sohn war ich zuletzt.
Wie heißt die Band?
Management. Die haben sich noch mal zusammengetan.
Aber die gab es wahrscheinlich noch nicht zu DDR-Zeiten. Also,
nee. Du meinst jetzt zu DDR-Zeiten?
Ja, genau. Nee, wann so also eine Band, die heute noch existiert, DDR-Band? Ja, genau. Bei welcher warst du da zuletzt?
Also ich bin kaum zu DDR-Bands. Ich würde sagen Dirk Zöllner. Ja.
Ja. Und deine Top 3 DDR-Songs?
In den Abendstunden? Silly? Ne? Das ist schwierig, sowas, ne?
Absolut.
Ja, also in den Abendstunden, das für mich, ja.
Also da darf man nicht schlecht drauf sein, wenn man den Song hört, ne?
Ja.
Also das ist schon
ja, sehr
intensiv.
Berührend, ne? Also ich denke mal, das wird alles von Silly sein. Ja, die frühen Silly-Songs. Ja.
Sowas wie so eine kleine Frau oder?
Ja, kleine Frau, Mundklamott, ne?
Ja.
Ja, sowas.
Lise, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Danke, dass du da warst.
Noch mehr Infos über meine Gäste, Hintergrundberichte, Backstage-Einblicke findet ihr natürlich wie immer auf meinem Instagram- oder Facebook-Kanal. Schaut doch mal vorbei, ihr findet ihn unter meinem Namen Antje Ries. Und jetzt wünsche ich euch eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Und dann hören wir uns auch gleich wieder mit einem weiteren spannenden Gast. Lasst es euch gut gehen und bis dann.